Vito brauste mit quietschenden Reifen los und die Männer auf dem Rücksitz kollidierten aufs Neue. Als Schliemann wieder gerade zu sitzen kam, sah er, dass Toto einen Totschläger gezückt hatte. Fast hätte er sarkastisch »wie subtil« gerufen. Doch die Worte blieben ihm im Halse stecken. Das war kein Krimi mit flotten Sprüchen, dachte er, das war sein Leben. Die verbliebene pappige Süße des Likörs in seinem Mund vermischte sich langsam mit einem anderen metallischen Geschmack. War er tatsächlich in Gefahr? Er, Mitglied der Elite von Deutschland? Beim Frühstück hatte er noch lediglich unter Mordverdacht seines zwielichtigen Geschäftspartners Kiel gestanden. Doch jetzt steckte er wirklich in der Klemme. Vito heizte den BMW in der einsetzenden Dämmerung weiter in Richtung Neckarstädter Industriegebiet. Nur noch vereinzelte Wohnhäuser waren im Abendrot auszumachen, umgeben von immer größeren Feldern und Lagerhallen. Jetzt musste Schliemann souverän handeln, so viel war klar. Einfach die Autotür aufreißen und losrennen, das ging jetzt nicht mehr. Zu Fuß auf weiter Flur mit zwei Italo-Brutalos und den bayerischen Motorenwerken auf den Fersen, da blieb dem Bürgermeister keine Chance. All die Abende im Corleone, all die staatsmännischen Zigarren der letzten Jahre hatten an seiner Kondition genagt. Sport war nie seine Stärke gewesen. Aber verhandeln, das konnte er. Ohne ein gewandtes Wort hier und da wäre er nie in Berlin gelandet. »Entschuldigen Sie, was geht hier eigentlich vor?« überwand sich Schliemann schließlich zu fragen, in einem Ton, der, wie er hoffte, eine gelassene Autorität vermittelte. »Was will der Kiel von mir, dass er solche Schläger schicken muss?« Toto grunzte verärgert. Vito schien die Frage nicht gehört zu haben. Sekundenlang fuhr er einfach weiter geradeaus auf den wachsenden Schatten zu. Dann wandte er Schliemann sein Gesicht zu, wie in Zeitlupe, und belehrte ihn, »Ich, mit Verlaub, bin kein Schläger. Ich bin Mitglied einer alten und angesehenen Organisation, Signore Oberbürgermeister, und ich führe meine Amten nur in absolute Notfall mit Gewalt aus.« Vito wandte seinen Blick wieder auf die Straße. »Handelt es sich hier um einen Notfall?« »Um Gottes Willen, nein«, rief Schliemann, »ich möchte ja nur wissen, was ihr mit mir vorhabt. Wenn Kiel wichtige Dokumente hat, warum bringt er sie mir nicht? Und warum bezieht er weitere Personen mit ein?« Vito schwieg, diesmal mit Nachdruck. Toto grunzte. Schliemann musste seine Strategie ändern. Wenn jemand so vehement blockte, war eine besondere Waffe gefragt. Smalltalk. »Sie sind aus Italien, ja? Bella Italia. Woher denn genau?« Vito lächelte dünnlippig. »Sizilia.« »Ah, Sizilien. Nero d'Avola. Ein besonderes Terroir. Sie kennen Wein?« fragte Vito, sein Ton noch immer geschäftsmäßig kühl, aber jetzt mit dem leicht angehobenen Ton echten Interesses. Vino, ja, Schliemann, erleichtert, einen Schwachpunkt in Vitos glatter Fassade gefunden zu haben, plapperte jetzt mit ziellosem Elan. »Und das Essen. In Sizilien habe ich den besten Fisch meines Lebens gegessen. Ah, oh, das ist eine Küche, Cucina, ja, exquisit.« Vitos Lächeln ließ die Temperatur des Gefährts sinken. »Nicht mehr lange. Die Küste ist überfischt. Die Fische werden industriell gezüchtet und mit Antibiotika vollgestopft. Da schmeckt man nichts mehr. Meine Familie, das waren stolze Fischer seit 13 Generationen. Unsere Sophia war die größte und schönste Fischerboot der Insel. Jetzt lässt sich damit nichts mehr verdienen.« »Oh«, sagte Schliemann, »einen ökonomischen Vortrag dieser Art? Das hatte er nicht erwartet.« »Sie«, Vito drehte sich um und fixierte den Bürgermeister mit Augen grau wie Beton. »Aber Gott sei Dank gibt es in dieser Gegend ja noch alternative Karrieremöglichkeiten.« Mittlerweile war es dunkel geworden und Kiels Bauhof, verlassen und in Schatten getaucht, kam näher. Die zahllosen Lastwagen und Betonmischer erschienen Schliemann unnötig, riesig, irgendwie bedrohlich. »Wie heidnische Statuen«, dachte Schliemann noch. Und dann wurde es ganz dunkel um ihn. Schliemann sah Sterne. Keine metaphorischen, sondern echte, die heute am unbedeckten Nachthimmel standen. Denn als der Bürgermeister wieder zu sich kam, fand er sich in der Horizontalen. Rechts, links und vor ihm erhoben sich schmutzige Spanplatten wie ein provisorischer Sarg. Seine Glieder waren mehrfach durch rostige Armierungseisen fixiert, wie er mit panischem Blick feststellte. »Hattest du wirklich gedacht, wir würden auf so ein Würstchen wie dich Rücksicht nehmen?« erklang die Stimme von Wolfgang Kiel. Das Gesicht des Chefs der Komet Bauträger GmbH schob sich zwischen die Sterne des Abendhimmels. Mit hämischem Grinsen blickte er dem Gefesselten ins Gesicht. »Du bist ein Risiko geworden, völlig untragbar.«
Aber ich habe Mitch doch gar nicht«, winselte Schliemann.
»Das wissen wir«, fauchte Kiel. »Einen Mord würden wir dir eh nicht zutrauen«, fügte der Bauunternehmer an. »Dafür haben wir ein ohrenbetäubendes Lärmen«, unterbrach Kiel in den Ohren Schlemens eine Mischung aus massivem Poltern und feuchtem Gluckern. Der Oberbürgermeister fühlte, wie sein Rücken und die Seiten in Feuchtigkeit getaucht wurden. Panisch riss er den Kopf nach oben. Er erblickte eine graue Fläche, die seinen Spanplattensarg zu füllen begann. Nur noch sein Kopf, die italienischen Maßschuhe und der füllige Bauch ragten aus der Masse hervor. Flüssiger Beton. »Nein«, entfuhr es Schliemann. Das Lärmen verstummte so plötzlich, wie es begonnen hatte. Mit vor Schrecken aufgerissenen Augen sah Schliemann seine Peiniger am Fußende des Sargs stehen. Toto, mit dem offenen Mund eines staunenden Kindes, hielt das Ende eines Stricks, fast wie den Abzug eines altmodischen Wasserklosetts, wie Schliemann zur eigenen Überraschung Zeit fand zu registrieren. Vito, dicht vor ihm, zischte seinen Kumpanen in gedämpftem Italienisch an, dabei gestikulierend, wie es Gewohnheit der Sizilianer ist. Auch Kiel wand Schliemann den Rücken zu.
»Hatte ich nicht gesagt, auf mein Zeichen?« herrschte er die beiden Italiener an.
»Si, si, Senor«, stammelte Toto.
»Alles klar, Chefe«, sekundierte Vito.
Kiel verharrte noch eine Sekunde, drehte sich dann zu Schliemann zurück. Einen Mord würden wir dir eh nicht zutrauen«, fuhr der Bauunternehmer fort, als wäre die kurze Unterbrechung gar nicht vorgefallen. »Dafür haben wir schließlich Experten.« Mit grandioser Geste wies er hinter sich, wo Toto und Vito standen. Ersterer hielt wieder den Abzug des Flüssigbetondepots, letzterer stand neben seinem übergewichtigen Kumpanen, den rechten Arm wie ein Dirigent erhoben. »Oder hattest du etwa geglaubt, dein Freund im Innenministerium und euer schmutziges kleines Geheimnis würden dich retten?« deklamierte Kiel, mit seinen Blicken Schliemann fixierend, ganz so, als würde er von diesem eine Antwort erwarten.
»Aber gescheit«, stammelte Schliemann betonspuckend, »warum sollte ihm Gescheithammer helfen?« ging ihm dabei durch den Kopf. Schließlich war er es doch, der bei Gescheithammer Schulden hatte, seit diesem Autounfall vor 15 Jahren.
Mit herrischer Miene und offensichtlich ungehalten, dass seine beiden Handlanger ihm die innerlich mehrmals geprobte Grabrede durch ihre Tölpelhaftigkeit verpatzt hatten, gestikulierte Kiel in Richtung Vito und Toto. Vito reagierte mit fragender Miene.
»Nun macht schon«, fauchte Kiel.
Mit dramatischer Geste senkte Vito den Dirigentenarm. Doch nicht ohne ein bestätigendes »Sisi« abgewartet zu haben, betätigte Toto den Abzug. Nach wenigen Sekunden nur hatte sich die Schalung völlig mit Beton gefüllt. Ein paar Luftblasen stiegen noch aus der zähen grauen Masse auf. Ansonsten sah es so aus, als wäre der Oberbürgermeister von Neckarstadt gar nicht auf dem Bauhof gewesen. Fast so, denn auf der Oberseite der neuen Betonplatte, genau da, wo der füllige Bauch des Stadtoberhaupts aus dem Beton geragt hatte, zeichnete sich schwach, ganz schwach, das Relief der Medaille ab, die Oberbürgermeister Schliemann die ganze Zeit an der dicken Kette um seinen Hals getragen hatte.